Zum Schriftsatz von Rechtsanwalt M. Zunächst liegt mir ein Schriftsatz von Rechtsanwalt M. vom 28. November 2019 vor. Er trägt vor, dass das ne bis in idem Prinzip im hiesigen Verfahren nicht zur Anwendung kommen könne. Darauf bin ich bereits eingegangen. Darüber hinaus verweist M. auf ein Gutachten von Stefan Scheil vom November 2018, das mir eine antisemitische Grundhaltung attestiere, wie sie auch in meinen vorherigen Büchern zum Ausdruck gekommen sei. Schließlich geht M. materiell auf das Thema Namibia-Debatte und Mandatsträgerabgabe ein. Im ersten Fall, in Klammern Namibia, stellt er fest, ich würde die weiße Rasse gegenüber anderen Völkern aufwerten, was den klassischen Fall einer rassistischen Äußerung darstelle. M. leugnet also allen Ernstes jeglichen zivilisatorischen Entwicklungsunterschied zwischen den verschiedenen Völkern und Rassen. Dann wäre beispielsweise schon der Begriff Entwicklungshilfe rassistisch und sämtliche Entwicklungshilfezahlungen müssten als rassistische Maßnahmen umgehend verboten werden. Zu allem Überfluss beruft sich M. auch noch auf die heutige Geschichtsforschung, was bei ihm freilich nicht auf Recherche entsprechender Literatur beruht, sondern nur als so dahingesagte rhetorische Floskel zu werten ist. Solche Plattitüden kann man im privaten Kreis von sich geben. In einem juristischen Schriftsatz haben sie nichts verloren. In der Tat ist das Kolonialismus-Thema pragmatisch wichtig. Es ist aber von der AfD noch nicht einmal im Ansatz angegangen worden. Dabei sollte schon jetzt klar sein, die völlig einseitige Beurteilung des Kolonialismus als großes Menschheitsverbrechen der Weißen an den Farbigen muss zurückgewiesen werden. Handelt es sich hier doch um eine rot-grün-ideologische Pervertierung des Sachverhalts, die die gewaltigen Leistungen der Kolonialisierung im Bereich Bildung, Gesundheitswesen, Verkehr und so weiter, nicht zuletzt auch in Bezug auf Weltanschauung und Religion, in Klammern humanistische und christliche Werte, völlig außer Acht lässt. Bevor sich die Partei nicht auf einem Bundesparteitag programmatisch positioniert hat, ist der hier vorgetragene Vorwurf gegen mich nicht nur unzulässig, sondern verstößt explizit gegen unsere Satzung, § 7 Absatz 6. Insofern nämlich eine Gruppe in der Partei, in Klammern der Bundesvorstand, versucht, eine wichtige programmatische Entscheidung der Partei über eine Ordnungsmaßnahme vorwegzunehmen und so ihre Sicht der Dinge gegen andere durchzusetzen und der gesamten Partei aufzuzwingen. Punkt 3. Zum Gutachten von Stefan Scheil vom November 2018. Stefan Scheil ist ein unabhängiger Gutachter, Stefan Scheil ist kein unabhängiger Gutachter, weil er im Landesvorstand lange Zeit intensiv mit dem dortigen Landessprecher Uwe Junge kooperierte, der zu meinem erbittertsten innerparteilichen Gegnern gehört und beispielsweise minutenlang im Fernsehen, in Klammern Blasberg, gegen mich hetzt. Zu einzelnen Punkten, in Klammern Zitate, beziehen sich auf das Gutachten vom 24. September 2018, soweit nicht anders angegeben. 3.1. Zum Abschnitt Antisemitismus, die Definitionsfrage. Scheil beginnt mit der Definitionsfrage und stellt fest, dass nicht klar ist, wie Antisemitismus zu definieren und deshalb grundsätzlich umstritten sei, wer überhaupt ein Antisemit ist. Nach dieser Feststellung müsste er eigentlich ein sogenanntes Gutachten beenden und die Partei auffordern, sich bitteschön für eine bestimmte Antisemitismusdefinition zu entscheiden, an der sich dann gegebenenfalls auch Schiedsgerichte orientieren könnten. So konsequent ist Scheil leider nicht. Immerhin bringt er meine Antisemitismusdefinition ohne kritische Korrektur. Er glaubt lediglich, einen Widerspruch zwischen einer älteren und einer neueren Formulierung zu erkennen, welchen Widerspruch verrät er nicht. Insgesamt gesteht er mir aber mit der Akzeptanz meiner Definition erst einmal eine grundsätzlich richtige Einstellung zum Thema zu. Es geht jetzt also nur noch darum, ob ich meinen eigenen Ansprüchen und Forderungen gerecht werde oder nicht. Das erste Zitat, das er mir vorhält, ist folgendes. G. Wolf, was ist Rassismus? Gedeon, wenn moralische Eigenschaften mit der Biologie verknüpft werden, also zum Beispiel Juden aufgrund ihrer Rasse negative moralische Eigenschaften zugeschrieben bekommen. Ja, was ist an diesem Zitat zu beanstanden? Ich bezeichne die Verknüpfung von moralischen Eigenschaften mit rassischen Merkmalen als Beispiel für das, was ich unter Rassismus verstehe. Und Scheil leitet daraus den Vorwurf ab, dass ich die Existenz einer jüdischen Rasse behaupte. Bizarr. Scheil hat überhaupt nicht verstanden, worum es in diesem Zitat geht. Er hebt hier also darauf ab, was er und M. mir auch an anderer Stelle explizit vorwerfen. Dass die bloße Verwendung des Begriffes Rasse im Zusammenhang mit Juden schon antisemitisch sei. Abgesehen davon, dass ich das nicht einmal so formuliere, ich spreche von ethnokultureller Identität, frage ich mich, wie konnte Scheil über Antisemitismus promovieren, ohne hunderte von Zitaten vorgefunden zu haben, in denen sich Juden selbst als Rasse bezeichnen. Ich lese gerade Martin Buber, einen in Deutschland hoch angesehenen und allseits bekannten jüdischen Religionsphilosophen. In einer seiner Reden steht da: Als die Italiener der frühen Renaissance ihr Volkstum erneuern wollten, knüpften sie an die große Urzeit ihrer Rasse an. Auch wir müssen an die große Urzeit unserer Rasse anknüpfen. Auch wir müssen über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende hinweg die Hände der Urväter ergreifen. Erst hier können wir wahrhaft zu uns selbst kommen. Hier sind wir ein Keil, den Asien in Europas Gefüge trieb, ein Ding der Gärung und Ruhestörung. Aus In das Land der Juden, aus einer Rede von 1910. Ist also auch Martin Buber Antisemit, weil er die Juden als Rasse bezeichnet? Nicht nur er, wie ich bereits in meiner erstinstanzlichen Erwiderung ausgeführt habe. M. und Scheil zeigen hier, dass ihnen Basiskenntnisse fehlen, um über dieses Thema überhaupt diskutieren zu können. Auf Seite 8 seiner Stellungnahme bezieht sich Scheil dann selbst auf ein Schweizer Gerichtsurteil, in dem ausdrücklich von den Juden als Rasse die Rede ist. Scheil geht dann auf eine neue Antisemitismus-Definition ein, die von einer sogenannten IHRA seit 2016 ins Spiel gebracht wird. Diese IHRA ist eine private jüdisch-zionistische Lobbyorganisation, die im Wesentlichen mit viel Geld und Schuspe international eine neue Antisemitismus-Definition durchzusetzen versucht. Nach dieser Definition könnte erst einmal alles und jedes als antisemitisch gebrandmarkt werden. Ob es tatsächlich antisemitisch ist oder nicht, sollen dann nicht mehr die normalen Bürger, sondern nur noch von zionistischen Lobbyorganisationen ernannte Experten feststellen. Diese Definition ist von hinten bis vorne ein Skandal und selbst Scheil distanziert sich von ihr. Er halte sie für insgesamt wenig geeignet und wissenschaftlich gesehen unzureichend, würde sie doch den Antisemitismusbegriff erheblich ausdehnen und mit vielen anderen Formen von Judenfeindschaft vermischen. Anstatt nun diesen Begriff zu verwerfen und die Regierung Merkel, die ihn in ihrer letzten Amtszeit übernommen hat, ob ihrer bodenlosen Zionismushörigkeit zu kritisieren, ist für Scheil die IHRA-Definition politisch relevant und beachtenswert. Als könnte eine Regierung eine politische Definition beschließen, Noch haben wir keine Wahrheitskommission à la Orwell. Scheil schießt hier also ein Eigentor nach dem anderen und liefert nichts, was für eine Kritik an meinen Positionen oder gar für Parteiausschlussverfahren taugt. Punkt 3.2. Zum Abschnitt das neue Buch im Verhältnis zu früheren Publikationen. Scheil stellt fest, dass ich mich im neuen Buch nicht von mir selbst distanziere. Er unterstellt dann ein Sendungsbewusstsein, weil ich mich als die Inkarnation des Antisemitismusproblems der AfD bezeichne. Nun muss ich hier darauf hinweisen, dass ich diese Rolle nicht gesucht habe. So schön ist sie wirklich nicht. Ich habe weder als Kandidat im Landtagswahlkampf noch als Abgeordneter in der Zeit vor der Rufmordkampagne gegen mich den Antisemitismus in irgendeiner Weise thematisiert. Es waren Annetta Kahane, die linksextremistische Stasi-Agentin, dann die Bild-Zeitung und schließlich der AfD-Fraktionsvorsitzende Jörg Meuthen, die mir diese Rolle aufgebürdet haben. Als nächstes erhebt Scheil den Vorwurf, ich wolle eine große Diskussion über Zionismus und Antisemitismus in der Partei und in ganz Deutschland anstoßen. Man stelle sich vor, die Absicht, eine Diskussion anstoßen zu wollen, ist ein Argument in einem Parteiausschlussverfahren. Scheil weiter. Vor diesem Hintergrund sind die im neuen Buch enthaltenen Passagen zum Antisemitismus-Thema ausdrücklich als Teil versuchter politischer Einflussnahme auf die Entwicklung der Partei zu betrachten. Wow! Wenn man ein kommunistisches Verständnis von Partei hat, von oben wird degradiert, von unten willig vollstreckt und wie Scheil die Silentium absequiosum des katholischen Kirchenrechts eigenmächtig zur Parteiraison der AfD erklärt, ist es natürlich auch ein schwerer Verstoß, die Entwicklung der Partei politisch beeinflussen zu wollen. Ich frage mich freilich, was Scheil in der Partei will, wenn er nicht deren politische Entwicklung beeinflussen will. Geht es ihm nur um Ämter, Geld, um eine Ersatzkarriere für seine gescheiterte Uni-Karriere? Natürlich bekenne ich mich dazu, die Entwicklung der Partei AfD politisch beeinflussen zu wollen, und ich erhoffe mir diese Einstellung von allen verantwortungsbewussten Parteimitgliedern. Die Sache mit dem ideologisch-religiösen Motiv hat Scheil überhaupt nicht verstanden. Religiös geht es darum, dass die Europäer ihre christlichen Grundlagen zugunsten einer humanistisch-säkularen Religion aufgegeben haben. Dadurch haben sie selbst den Nährboden dafür geschaffen, dass antieuropäische Ideologien wie Zionismus, Islamismus und andere massiv in Europa eindringen und gedeihen können. Ich habe in diesem Zusammenhang vom Erstarken des Zionismus insgesamt gesprochen. Beispiele: die atomare Bewaffnung Israels und dessen Selbstverständlichkeitsanspruch auf ein Atomwaffenmonopol im Nahen Osten. Oder innenpolitisch: auf dem größten Platz der deutschen Hauptstadt steht nicht eine christliche Kathedrale, sondern ein Holocaust-Mahnmal von gigantischem Ausmaß. Jeder, der die Entstehung dieses Mahnmals miterlebt hat, weiß, wie stark die deutsche Politik insgesamt, von Kohl bis Augstein, dagegen gewehrt hat. Aber das Mahnmal steht und es zeigt, wie stark der Zionismus und wie schwach das Christentum in Deutschland inzwischen sind. Es ist ein Zeichen besonderer Zionismushörigkeit, wenn man wie Scheil schon das Benennen dieser Fakten als Antisemitismus betrachtet. Im Weiteren verteidigt Scheil den Paragraphen 130 Strafgesetzbuch, preist ihn an anderer Stelle, im Berner Urteil, regelrecht an. Dieser Paragraph verordnet den Deutschen ein festes Geschichtsbild und droht ihnen strafrechtliche Maßnahmen an, wenn sie dieses nicht als solches übernehmen. Es geht hier nicht um die Frage, was wahr ist und was nicht. Es geht schlicht und einfach darum, ob es rechtlich zulässig ist, gegebenenfalls auch eine falsche Meinung zu bestimmten geschichtlichen Ereignissen zu haben. In diesem Sinn gibt es zahlreiche, auch prominente Kritiker wie den ehemaligen Verfassungsrichter Wolfgang Hoffmann-Riem, den FDP-Politiker Ralf Dahrendorf, den Holocaust-Forscher Raoul Hilberg, den ehemaligen Innenminister Otto Schily und andere. Sie sind weit davon entfernt, die Massenverbrechen des Nationalsozialismus an den europäischen Juden zu leugnen. Wohl aber sind sie dagegen, diese sogenannte Leugnung als Straftatbestand staatlich zu verfolgen. Die Zionisten wehren sich vehement gegen diese Auffassung und versuchen sie als sekundär antisemitisch zu diskreditieren. Auch Scheil positioniert sich zionismuskonform in seiner Stellungnahme in diesem Sinne gegen mich. Auf die von mir zitierten zionistischen Hasstiraden von Friedmann, Wiesel und anderen geht Scheil natürlich nicht ein. Stattdessen wirft er mir Einseitigkeit vor, weil ich das jüdische Paradox von Nahum Goldmann nicht zitiere. Nun kenne ich einiges von Nahum Goldmann und empfehle hier dem Herrn Scheil, dessen schon 1915 verfasstes Buch Der Geist des Militarismus, Stuttgart, Berlin, Deutsche Verlagsanstalt, zu lesen. Goldmann schreibt da auf Seite 37 folgende: Alle Um- und Neuordnung besteht nun in zweierlei, in der Zerstörung der alten Ordnung und dem Neuaufbau der neuen. Zunächst einmal müssen alle Grenzpfähle, Ordnungsschranken und Etikettierungen des bisherigen Systems beseitigt und alle Elemente des Systems, die neu geordnet werden sollen, als solche gleichwertig untereinander auseinandergelegt werden. Die Methode des bei uns herrschenden Egalitarismus, alle Religionen seien gleichwertig, alle Sexualpraktiken seien gleichwertig und so weiter und so weiter. So, dann erst kann das Zweite, die Neuordnung, dieser Elemente begonnen werden. So besteht dann die erste Aufgabe unserer Zeit in der Zerstörung. Alle sozialen Einschichtungen und gesellschaftlichen Formungen, die das alte System geschaffen hat, müssen vernichtet, die einzelnen Menschen müssen aus ihren angestammten Milieus herausgerissen werden. Keine Tradition darf mehr als heilig gelten. Das Alter gilt nur als Zeichen der Krankheit. Die Parole heißt, was war, muss weg. Die Kräfte, die diese negative Aufgabe unserer Zeit ausführen, sind auf dem wirtschaftlichen Gebiete der Kapitalismus, auf dem politisch-geistigen die Demokratie. Wie viel sie bereits geleistet haben, wissen wir alle. Aber wir wissen auch, dass ihr Werk noch nicht ganz vollbracht ist. Soweit Nahum Goldmann, einer der führenden Ideologen des Zionismus, der es nach dem Zweiten Weltkrieg zum einflussreichsten Politiker Israels gebracht hat. Punkt 3.3 zum Abschnitt Drahtzieher. Hier erhebt Schell den Vorwurf, ich würde nur ein AfD-kritisches Zitat von Schuster bringen, um meine These zu belegen. Der Zentralrat sei die Spinne im Netz der Anti-AfD-Kampagnen. Dass die Rufmordkampagne gegen mich nach den Hetzkampagnen gegen Höcke zu den massivsten ihrer Art gehört, dürfte unbestritten sein. Natürlich könnte man noch weitere Zitate von Schuster und anderen Zentralratsmitgliedern anführen, zum Beispiel von Frau Knoblauch, die selbst eine Festrede im Bayerischen Landtag für Anti-AfD-Hetze missbraucht hat. Aber wer nicht verstehen will, wird auch von Tunder-Zitaten nicht überzeugt. Denn der Vorwurf, ich würde die Einschätzung wiederholen, die europäische Geschichte sei bis zur Französischen Revolution wesentlich durch religiöse Gegensätze geprägt gewesen, der Kaiser-Papst-Dualismus, die Kreuzzüge, die Reformation, der Dreißigjährige Krieg, ist Scheil allen Ernstes der Ansicht, die Religion habe bis 1789 nicht die entscheidende Rolle in der europäischen Geschichte gespielt. Dann kann man sein Scheitern an der Universität wirklich nachvollziehen. Zum Talmud. Ich würde dessen Christenhass aus der religiösen Sphäre lösen. Der Talmud ist aber kein primär mythologisches Werk, wie zum Beispiel das Alte Testament. Er ist im Wesentlichen ein rational-religiöser Katechismus und hier sind Aufrufe zur Vernichtung der Nichtchristen von Goyim so zu nehmen, wie sie dastehen. Und das ist mehr als kritikwürdig. Weiter, mit Wucherzinsen und Kollaboration mit islamischen Eroberern würde ich zwei klassische antisemitische Klischees bedienen. Die ganze europäische Geschichte nur eine Geschichte der Klischees, angefangen bei Shakespeares Shylock, der Kaufmann von Venedig, über Goethes das Jahrmarktfest zu Plundersweilern. Sie haben einen Glauben, der erlaubt, die Fremden zu berauben. Kein Wunder, dass diese Schrift Goethes in Deutschland aus dessen Werkausgabe herausgenommen wurde. Den Karl Marx lassen wir jetzt mal weg. Aber Max Weber sollte noch erwähnt werden. Er nennt in diesem Zusammenhang die Juden ein Paria-Volk mit einer Binnenmoral. Das heißt, nach innen herrschen strenge moralische Maßstäbe, nach außen gegenüber den Nichtjuden, wiederum Gochim, ist moralisch alles erlaubt. Demnach darf ein Jude gemäß Talmud von anderen Juden keinen Zins nehmen, muss aber von Nichtjuden den maximal möglichen Zins erheben. Sogar ins öffentlich-rechtliche Fernsehen, dem man bestimmt nicht Antisemitismus vorwerfen kann, ist das Thema Zinswucher eingedrungen. Beispiel: Sendung des Trierer Uniwissenschaftlers G. Mentgen über Zinswucher vom Juni 2009. Für Scheil aber ist alles, was nicht in sein zionistisch-ideologisches Konzept passt, ohne weitere Begründung ein Klischee. Scheil ist nicht Wissenschaftler, sondern primär Ideologe. Zur jüdisch-islamischen Kollaboration bei der Reconquista in Spanien gibt es Literatur vor allem aus dem jesuitischen Umfeld, beziehbar zum Beispiel über Anton A. Schmidt Verlag in Durach. Punkt 3.4 zum Abschnitt: Die Haltung zu den Protokollen. Die Arbeit des Bochumer Historikers Michael Hagemeister stellt zionistische Ideologen vor große Probleme. Dies umso mehr, als die eigenen Leute diese Arbeit in Auftrag gegeben haben. Der Autor selbst versucht deshalb, die Ergebnisse abzuschwächen und flüchtet sich in diffusen Nebel. Alles bleibe ein großes Rätsel. Fest steht aber, und das hat auch Scheil richtig zitiert, dass Hagemeister die Ochrana-These wesentlich erschüttert sieht, dass er der jüdischen Seite zweifelhafte Zeugen vorwirft. Weiterhin findet er Selektion und Manipulation der Quellen sowie ein Konstrukt, das der aktuellen Bekämpfung des antisemitischen Verschwörungsdenkens dienen sollte, nicht aber um gesicherte historische Erkenntnisse bemüht war. Also Lobbyismus statt historischer Erkenntnis, Lüge statt Wahrheit. Und diese Inszenierung dient der sogenannten Antisemitismusforschung bis hinein in die Universitäten als Goldstandard zur Begründung der These, die Protokolle seien eine Fälschung. Vor diesem Hintergrund kann man es nur noch als rotzfrech bezeichnen, wenn Scheil schreibt: Naturgemäß enthält diese Studie nichts, was bei nur halbwegs ernsthafter Lektüre Wolfgang Gedeons oben skizzierte Behauptung, die Protokolle seien mutmaßlich die Arbeit einer zionistischen Loge und keine Fälschung, unterstützen würde. Schon die Wortwahl naturgemäß nur halbwegs ernsthaft zeigt, auf welch dünnem Eis sich Scheil hier bewegt. Er schreibt dann weiter auf Seite 7 oben: Es kann also keine Rede davon sein, dass nach Hagemeisters Publikation nur Gideons Verschwörungstheorie einer zionistischen Loge noch im Raum steht. Das heißt, auch nach Scheils Ansicht steht meine These nach wie vor im Raum, nur nicht als einzige. Dass sie die einzige mögliche ist, habe ich nie behauptet. Wohl aber ist sie jetzt nach Hagemeisters Arbeit wahrscheinlicher denn je. Ich zitiere weiter Scheil. Im Weiteren behauptet Gedeon, die Protokolle seien vom Gericht im Oktober 1937 nicht als Fälschung eingestuft worden. Das ist nicht ganz eindeutig. Das heißt, auch Scheil betrachtet, was ich hier behaupte, als eindeutig, allerdings im Gegensatz zu mir, als nicht ganz eindeutig. Er verheddert sich immer mehr und sucht schließlich Zuflucht in einem Ablenkungsmanöver. Im Berner Prozess sei es auch um Schriften pornografischer Art gegangen. Das Gericht hätte seinem Urteil einen drastischen Appell angefügt. In diesem Appell glaubt Scheil ein Plädoyer für den Volkshetzungsparagraphen 130 im deutschen Strafgesetzbuch zu erkennen. Was dieser Wirrwarr zum Thema beisteuert, weiß er wohl selbst nicht. So klingt sein Resümee zu diesem Abschnitt eher wie eine Selbstbeschwörung. Für eine Bestätigung von Gedeons zionistischer Verschwörungstheorie als Ursprung der Protokolle gibt Hagemeisters Studie, wie gesagt, nichts her. Ihr Rätsel bleibt für ihn ungelöst. Bestätigt wird durch dieses Kapitel lediglich einmal mehr Wolfgang Gedeons Methode, sich aus der Sekundärliteratur einzelne Stücke herauszureißen, die zur Bestätigung seiner antijüdischen Vorurteile passen. Interessant ist wieder, dass Scheil hier eins zu eins einen Vorwurf weiterreicht, der ihm selbst und seiner wissenschaftlichen Arbeit von universitärer Seite gemacht wird. So zum Beispiel von W. Benz, emeritierter Professor an der Technischen Universität Berlin, der Scheil explizit willkürlichen Umgang mit Sekundärliteratur vorgeworfen hat. Gerade im Fall Hagemeister zu den Protokollen fehlt der Argumentation Scheils jede rationale Stringenz. Punkt 3.5 zum Abschnitt der 9. November. Da die Juden für Gedeon irgendwie für alles verantwortlich sind, siehe Seite 8, wieder eine rhetorisch-demagogische Floskel, die er bislang nicht andeutungsweise begründet hat. Diesmal geht es um den 9. November, den ich und viele andere, gerade auch in der AfD, für den wahren Nationalfeiertag der neuen Berliner Republik erachten. Die zionistische Lobby war 1989/90 aus bekannten Gründen dagegen. Die Verhandlungen für den Zentralrat führte, wie aus der damaligen Presse zu entnehmen war, vor allem Ignaz Bubis, der die zionistische Sicht der Dinge, mutmaßlich mit alliierter Hilfe, letztlich durchgesetzt hat. Der 9. November wurde nicht unser neuer Nationalfeiertag. Scheil glaubt nun monieren zu müssen, dass erstens Bubis formal nicht die Verhandlungen habe führen können, weil er 1989/90 gar nicht Vorsitzender des Zentralrats gewesen sei. Zweitens käme der 9. November wegen seiner Vieldeutigkeit kaum, wieder eine typische Scheilsche Wischiwaschi-Formulierung, in Frage. Beides ist falsch. Erstens war Bubis ab 1989 stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats und führte für den offensichtlich schon angeschlagenen Galinski die Verhandlungen. 1992 verstarb Galinski und Bubis rückte zum ersten Vorsitzenden auf. Der Einwand Scheils zu diesem Punkt war nicht nur unnötig, er trifft auch sachlich nicht zu. Auch mit dem Begriff Vieldeutigkeit vernebelt Scheil das Problem. Es geht schlicht und einfach um einen Interessenskonflikt zwischen jüdischer und deutscher Erinnerungskultur. Und die jüdische hat sich in Deutschland wieder einmal durchgesetzt. Das Schlimmste dabei ist, dass so eine Diskussion im Rahmen eines Parteiausschlussverfahrens stattfindet, in dem bekanntlich Gründe für einen Parteiausschluss vorgetragen werden sollten. Aber wenn man keine findet, muss man offensichtlich welche erfinden. Das scheint die Aufgabe des Herrn Scheil zu sein. Es lässt ihn nicht gerade glaubwürdiger erscheinen. Punkt 3.6 zum Abschnitt Zentralrat der Juden und Juden in der AfD. Mit der Bezeichnung Juden in Deutschland signalisieren die Mitglieder des Zentralrats, dass sie sich nicht national als Deutsche, früher nannten sie sich bewusst deutsche Juden, sondern als Juden, das heißt ethnokulturelle Minderheit in Deutschland verstehen. Im Hinblick auf die Loyalitätsfrage kann dies zum Beispiel in einem Nahostkonflikt durchaus eine Rolle spielen. Scheil stellt das nicht grundsätzlich in Abrede. Das mag so sein. Er rechtfertigt dann aber aus organisationstechnischen Gründen die Bezeichnung Juden in Deutschland, weil ja auch nicht-deutsche Juden im Zentralrat organisiert sein könnten. Damit vernebelt er auch hier das grundsätzliche Problem durch ein vordergründig organisatorisches. Wiederum stellt sich die Frage, wo ist da irgendein Grund für einen Parteiausschluss? In meiner Kritik an der Gründung der Juden in der AfD, so Scheil, würde nun mein konsequent verschwörungstheoretisches Weltbild mit einer umfassenden Judenfeindschaft kombiniert. Ich würde damit einer neutral benannten jüdischen Organisation die Existenzberechtigung absprechen. Geht's nicht eine Nummer kleiner, Herr Scheil? Welche jüdischen Interessen sollen denn durch so eine Lobbygruppe speziell vertreten werden, die die AfD ohne eine solche Lobbygruppe nicht vertreten würde oder könnte? Der Kampf gegen Antisemitismus? Den führen doch inzwischen alle Parteien an vorderster Stelle. Brauchen wir dafür noch eine eigene Untergliederung in der AfD? Oder geht es tatsächlich darum, Juden in der AfD quasi als Feigenblatt zu benutzen, um sich gegebenenfalls besser gegen Antisemitismusvorwürfe wehren zu können? Das wäre eine Instrumentalisierung dieser Juden als taktische Maßnahme, die ich für äußerst kritikwürdig halte und ablehne. Im Übrigen erwarte ich von Juden in der AfD, wie wohl die meisten AfD-Mitglieder, dass sie sich vor allem für deutsche Interessen, die in Deutschland allerorten zur Disposition stehen, engagieren und sich nicht vorrangig um jüdische Sonderinteressen kümmern. Die Meinungsäußerung über eine nicht als Parteigliederung der AfD anerkannte Interessengemeinschaft und deren Sinnhaftigkeit kann aber keinesfalls zum Vorwurf eines Parteiordnungsverfahrens gemacht werden. Punkt 3.7 zu Scheils Fazit. Wenn man inhaltlich fast nichts gebracht hat, muss man natürlich sprachlich umso mehr auf den Putz hauen. Die Diskussion darüber, ob das in Teilen antisemitisch sei, kann man in der Tat nur wunderlich finden. Nur wunderlich finden. In manchen Passagen ist es das ganz eindeutig in jeder je gegebenen Definition. So auf Seite 9. Von Scheil. Nun, so eindeutig ist das sicher nicht, sonst gäbe es dazu anderslautende Stellungnahmen von Wissenschaftlern, die in ihrer Zunft ein wesentlich höheres Ansehen genießen als Stefan Scheil. Schon vor Gründung der AfD haben mehrere hundert Leser meine Bücher studiert und kein einziger hat auch nur andeutungsweise eine Kritik in Richtung Antisemitismus geäußert. Selbst die junge Freiheit, die 2016 glaubte, sich an vorderster Front gegen meinen Antisemitismus positionieren zu müssen, hat 2012 eine Rezension über den grünen Kommunismus veröffentlicht. Ein großes Lob für die gute Auseinandersetzung mit der grünen Ideologie inklusive einer eindeutigen Leseempfehlung. Später auf diesen Widerspruch angesprochen, teilte mir die Redaktion mit, man hätte 2012 den Antisemitismus leider übersehen. Was sind das für erbärmliche Wichte? Es liegen drei Gutachten zu meinen Büchern vor. Erstens, eines von dem israelischen Journalisten Manfred Gerstenfeld auf Initiative von Frau Petri angefordert. Es traf schon nach wenigen Tagen bei der Fraktion ein. Kosten wurden nicht dafür erhoben. Offensichtlich hat das jemand anders bezahlt. Quintessenz: Wenn man bei Gedeon zionistisch durch jüdisch ersetzen würde, käme der antisemitische Charakter des Werks zum Ausdruck. Das ist sicher richtig, wenn man zionistisch durch kommunistisch ersetzte. Käme ein antikommunistischer und wenn man zionistisch durch christlich ersetzte, ein antichristlicher Charakter des Werks zum Ausdruck. Der Autor macht also entsprechend der israelischen Staatsideologie keinen Unterschied zwischen zionistisch und antisemitisch, was in dieser Form nur politische oder religiöse Extremisten tun. Dieses Gutachten wurde von der Fraktion damals ohne weitere Diskussion ad acta gelegt. Zweitens. Ein Gutachten des Dresdner Politologen und CDU-Mitglieds Werner Patzelt von einem Fraktionsmitglied der AfD, das inzwischen Partei und Fraktion verlassen hat. Und zwar Claudia Martin. Patzelt stellt im ersten Teil seines Gutachtens fest, dass in meinen Schriften gemäß konventioneller Definition keinerlei Antisemitismus zu finden sei. Patzelt weiter. Es ist richtig, dass Wolfgang Gedeon im untersuchten Buch nirgendwo gegen Juden hetzt und auch an keiner Stelle jenen biologisch-rassistischen Antisemitismus vertritt, der, aufgrund zumal des Holocaust und seiner inhaltlichen Begründung, bei der Rede vom Antisemitismus zuallererst in den Sinn kommt. Und ergänzend, außerdem sagt er, also Gedeon, klar, dass einen undifferenzierten, pauschalen Hass gegen alles Jüdische jeder vernünftige und anständige Mensch ablehnt, als der er sich zweifellos selbst sieht. Wenn man allerdings den Begriff erweitere zum sogenannten sekundären Antisemitismus, dann könnte man in diesem Sinne auch Aussagen herauslesen, die unter Teilbegriffe des Antisemitismus fallen. Ob freilich eine solche begriffliche Erweiterung legitim ist oder nicht und was diese Teilbegriffe sein sollen, reflektiert Patzelt nicht. Drittens. Schließlich ein Gutachten des renommierten Ethnologen Bernhard Streck, langjähriger Lehrstuhlinhaber in Leipzig, Spezialgebiet Minderheiten. Dieses Gutachten war das einzige, das von der Stuttgarter Landtagsfraktion selbst initiiert, in Auftrag gegeben und bezahlt worden ist. Der Gutachter Professor Streck, der mich im Übrigen ideengeschichtlich bestens beschlagen nennt, findet in meinem Werk keinerlei Hinweise für Antisemitismus und lehnt im Gegensatz zu Patzelt eine Erweiterung des Begriffs sekundärer Antisemitismus als ideologisch und nicht wissenschaftlich ab. Darüber hinaus charakterisiert der anerkannte Wissenschaftler mein Werk folgendermaßen. Die Trilogie Christlich-Europäische Leitkultur trägt den Untertitel Die Herausforderung Europas durch Säkularismus, Zionismus und Islam, womit die drei Hauptströmungen genannt sein sollen, gegen die es politischen Widerstand zu leisten gelte. Vom Volumen, dreimal ca. 600 Seiten und der Breite der abgehandelten Themen erinnert dieses Opus Magnum eines historiografischen Autodidakten an die weltgeschichtlichen Entwürfe von Oswald Spengler, Alfred Weber, Alexander Rüstow, Arnold Toynbee oder auch Samuel Huntington. Die Absicht, die der Autor mit dieser immensen intellektuellen Anstrengung verfolgt, ist sowohl religiös als auch politisch zu bezeichnen. Im Ergebnis zeigt sich dann der Vorwurf des Antisemitismus in sensu stricto als unhaltbar. An vielen Punkten seines universalhistorischen Angriffs wären Details zu kritisieren und zu korrigieren. Trotzdem verdient dieses politisch-historische Meisterwerk Bewunderung und Respekt. Es ist eine umfassende und in unsere gegenwärtige Weltlage treffsicher eingepasste Reduktion von Weltkomplexität, so Luhmann, die das Abgleiten in Simplifizierung und Verflachung zu vermeiden weiß, dafür spannende Diskussion anzuregen verspricht. Das sogenannte Gutachten von Schell endet dann mit einer litaneiartigen Aufzählung von 10 Antisemitismusvorwürfen. Dabei tut er so, als hätte er sich mit all dem ausführlich auseinandergesetzt und würde er jetzt sozusagen resümieren. Tatsächlich aber hat er einige Punkte gar nicht gebracht und die er gebracht hat, hat er wie dargestellt nicht wissenschaftlich, sondern primär ideologisch präsentiert. Scheils Position ist dabei insofern zionistisch, als er Kritik an Israel, an jüdischen Bräuchen oder am Talmud nicht einmal im Ansatz aufkommen lässt. Er stellt sie sozusagen als unantastbar und sakrosankt in den Raum. Er spricht von angeblichen Talmud-Inhalten, siehe Seite 9, ohne auch nur ein einziges falsches Talmud-Zitat nachgewiesen zu haben. Er spricht von Pflege jüdischer Bräuche wie der Beschneidung, wenn es um das degutante Beschneidungsritual Metzitza BP geht. Dass Israel Atommacht ist und sein Atomwaffenmonopol im Nahen Osten gegebenenfalls mit Kriegen durchsetzt, ist für Scheil eine Selbstverständlichkeit. Das kann Scheil alles als persönliche Meinung vertreten. Er gibt aber keine programmatische Entscheidung der Partei in diesem Sinn. Es gibt aber keine programmatische Entscheidung der Partei in diesem Sinn, was Scheil, und das muss man als unseriös bezeichnen, überhaupt nicht anspricht. Es ist daher unzulässig, dies alles für die Begründung eines Parteiausschlusses zu thematisieren. Es ist in diesem Zusammenhang interessant, dass Scheil anderweitig versucht, sich als partiell geschichtsrevisionistischer Historiker zu profilieren. Nimmt man aber sein gesamtes Weltbild, dann scheinen solch kritische Nuancen nur als Tarnung seiner im Kern systemhörigen Grundeinstellung zu dienen. Glaubt er vielleicht, so seine Attacken gegen Systemkritiker wie mich glaubwürdiger verkaufen zu können? Was man dem Scheil auf jeden Fall vorwerfen muss, das, was er hier vorlegt, ist kein Gutachten. Es hat mit Wissenschaft wenig zu tun, ist schon vor der Ausgangslage her parteiisch und basiert im Wesentlichen auf einer ideologisch gesetzten Axiomatik, also eher ein Pamphlet als ein Gutachten und unwissenschaftlich in jeder je gegebenen Definition von Wissenschaft. Punkt 4. Ergänzende Bemerkungen zu Scheils Stellungnahme. Erwiderung vom Mai 2015. 4.1. Zionismus-Differenzierung. Scheil beginnt mit einer politischen Einschätzung. Meine Positionen zum Zionismus seien subjektiv für eine große Mehrheit der Bevölkerung völlig indiskutabel. Ein Bauchgefühl des Stefan Scheil, mehr nicht. Er kann es privat gerne kultivieren. In einem Gutachten hat so etwas nichts verloren. Ariel Sharon, der frühere Ministerpräsident Israels, hat ein ganz anderes Bauchgefühl, nämlich alle Europäer seien Antisemiten. Auch, dass meine Positionen ins politische Abseits führten und deshalb parteischädigend seien, kann Scheil gerne in der politischen Auseinandersetzung vortragen, was er mit seinem Kampfgefährten Uwe Junge in Mainz ja ausführlich tut. Wenn er es freilich als Gutachten Meinung verkaufen will, macht er sich lächerlich. Meine Positionen würden objektiv an zentrale nationalsozialistische Ideologieelemente anschließen. Einfach dahingesagt, mit nichts belegt, kein Zitat, nichts. So geht's wirklich nicht. Scheil behauptet weiter, es sei unwahr, wenn ich klarstelle, dass diese, also meine Kritik, weder den Zionismus generell ablehnt, noch dass alle Juden diesen vertreten würden oder sie ihn in ihrer Gesamtheit zu verantworten hätten. Unwahr ist auch hier nicht meine Klarstellung, sondern der Vorwurf der Unwahrheit von Stefan Scheil. Siehe hierzu den Seiten 414, 415 aus meiner Trilogie Band 2. Beim Zionismus sollten wir weiter zwischen National- und Globalzionismus unterscheiden. Ersterem geht es vor allem um den Staat Israel, letzterem mehr um die Interessen der global verstreut lebenden Juden, also die irrationale jüdische Diaspora. Also die international jüdische Diaspora. Bei beiden Zionismusformen gilt es, jeweils zwischen einer pragmatischen, defensiven und einer fundamentalistisch aggressiven Variante zu differenzieren. Auch beim Globalzionismus gibt es eine pragmatisch-defensive Variante. Deren Vertretern geht es vor allem um ein erträgliches Nebeneinander innerhalb der Mehrheitsbevölkerung, in der sie leben. Im Unterschied zu den Nationalzionisten sehen sie nicht in der Auswanderung nach Israel das höchste Ziel, sondern wollen in den Ländern bleiben, in denen sie leben und dort möglichst unbehelligt ihren religiösen und kultischen Besonderheiten nachgehen können. Auch hier eine primär defensive Haltung, die niemand moralisch in Frage stellen kann. Ich kritisiere ausschließlich die fundamentalistische aggressive Richtung des Zionismus. Siehe Seite 417 der Trilogie Band 2. Auch was ich unter Antijudaismus verstehe, erläutere ich explizit in meiner Trilogie, nämlich die Ablehnung der nachchristlichen jüdischen Theologie aus der Sicht des Katholizismus, wie dieser, wie das gesamte Abendland, sie 2000 Jahre vertreten hat. Ich schreibe nirgendwo, dass die übergroße Mehrheit der Juden dem Geist des Talmud verpflichtet sei, wie Scheil unterstellt. Ich schreibe, dass ein Großteil der Juden durch den Talmud beeinflusst sei, wie man analog sagen kann, dass ein Großteil der Europäer vom Christentum beeinflusst sei, auch wenn sie sich längst nicht mehr zum Christentum bekennen. Verpflichtet ist etwas wesentlich anderes als beeinflusst. Dementsprechend kann man religionslosen Europäern das Christentum genauso wenig vorwerfen, wie man religionslosen Juden den Talmud vorwerfen kann. Die Argumentation von Scheil ist holzschnittsartig, differenzieren kann er nicht. 4.2. Israelische Interessen über Deutsche. Zur Zionismusfrage. In der Praxis der deutschen Politik bedeutet eine zionistische Position einzunehmen, dass man im Ernstfall israelische Interessen höher einschätzt als Deutsche. So wie Gauland sagt, wir Deutschen müssten im Ernstfall für Israel sterben. In einem drohenden Nahostkrieg kann diese Frage sehr schnell sehr praktische Auswirkungen haben. Scheil geht darauf nicht ein. Genauso wenig wie auf die Frage, ob und inwieweit die Idee von der Auserwähltheit des jüdischen Volkes eine metapolitische Rolle im Zionismus spielt. Es genügt ihm, daraus einen weiteren unreflektierten Vorwurf gegen mich zu konstruieren. Sodann stellt Scheil fest, nicht der von Weidel und Meuthen zu verantwortende Spendenskandal, nein, meine kurze Twitter-Mitteilung zu den Juden in der AfD sei die Ursache am Umfrageabsturz der AfD. Diese große Bedeutung, die mir Scheil hier zuspricht, ehrt mich, ist aber lächerlich. Denn außer in der AfD spielte meine diesbezügliche Meinungsäußerung in den Medien im Gegensatz zum Spendenskandal keine nennenswerte Rolle. 4.3. Kompetenz, Parteigrundsätze festzulegen. Im Weiteren vertritt Scheil die bemerkenswerte Ansicht, dass die Entwicklung des Programms nicht durch Bundesparteitage, sondern durch Erklärungen der Parteivorsitzenden und Anträge der Bundestags- und Landtagsfraktionen erfolge. Ein satzungswidriger Angriff auf die programmatische Souveränität der Partei. Völlig daneben sind dann die Ausführungen Scheils zur Rolle der Bundesschiedsgerichte in der Partei. Mitnichten entsprechen deren Urteile höchstrichterlichen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Ihre Tätigkeit entspricht im Wesentlichen der Rolle von Schiedsrichtern im Fußballspiel. Sie entscheiden in einzelnen konkreten Streitfällen zwischen innerparteilichen Streitparteien. Ihre Urteile können von jedem Zivilgericht aufgehoben werden. Grundsatzentscheidungen für die gesamte Partei können nicht von Schiedsrichtern, sondern nur von einem AfD-Bundesparteitag getroffen werden. Dieser ist parteiintern der einzige und höchste Souverän. Stefan Scheil dagegen behandelt Bundesschiedsgerichtsurteile wie höchstrichterliche Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, womit er schon allgemein schief liegt und im konkreten Fall seines Silentium obsequiosum ganz besonders. Siehe weiter unten. Auch die Feststellung Scheils, es sei nicht Aufgabe einer Partei, wissenschaftliche Begriffe wie Antisemitismus zu definieren, ist höchst kritikwürdig. Denn erstens ist Antisemitismus kein primär wissenschaftlicher Begriff, sondern ein primär ideologisch-politischer. Er kommt nicht aus der Wissenschaft, sondern aus der Politik und wurde dann sekundär auch von Wissenschaftlern reflektiert. Zweitens gibt es in der Politik überhaupt keine objektive, sondern immer nur eine irgendwie ideologisch beeinflusste Wissenschaftlichkeit. Andernfalls wäre Politik ja nur noch die Anwendung von Wissenschaft und nur noch entsprechende Wissenschaftler dürften dann Politik ausüben. Ein groteskes Verständnis von Politik. Allenfalls kann Wissenschaft relativ objektiv verschiedene Definitionen und Positionen zu einem bestimmten Thema formulieren. Die Entscheidung für eines der verschiedenen Wissenschaftsangebote ist dann aber immer eine zutiefst politische und im politischen Sinn überwissenschaftliche. Gerade das höchst politische Problem des Antisemitismus aus der Kernkompetenz der Politik herausnehmen und der Wissenschaft übertragen zu wollen, wie es Scheil hier macht, zeigt, dass man den Wesensunterschied zwischen Politik und Wissenschaft nicht verstanden hat. Die innerparteiliche Meinungsbildung will Scheil auf die dafür zuständigen Orte, nämlich Fachausschüsse, Programmkommissionen und Parteitage beschränken. Wohl fallen diesbezügliche Entscheidungen, wie schon gesagt, auf Bundesparteitagen. Vorbereitende Diskussionen müssen allerdings in der ganzen Partei stattfinden, angefangen bei Stammtischen, über Wahlkreisveranstaltungen, Mitgliederversammlungen etc. bis hin zu den Parteitagen. Diskussion ist ein universales Prinzip einer demokratischen Partei. Sie kann und darf nicht auf institutionalisierte Formen der Partei reduziert werden. Die Vorstellungen Scheils sind antidemokratisch. Punkt 4.4. Gehorsames Schweigen. Es folgen die abstrusen Ausführungen Scheils über das Gebot des Silentium Obsequiosum. Das ist lateinisch. Es bedeutet in etwa gehorsames Schweigen. Ein Prinzip aus dem katholischen Kirchenrecht. Dort vielleicht sinnvoll, vielleicht auch nicht. Es spielt eine Rolle in der Frage, ob Priester Missbrauchsfälle nach außen tragen und damit das Ansehen der Kirche beschädigen dürfen. Als Grundprinzip demokratischer Parteien ist das Silentium Obsequiosum völlig untauglich. Scheil aber will es zum Grundprinzip der AfD erheben. Was auch immer in der Partei passiert, nichts darf nach draußen dringen. Das widerspricht dem Parteienrecht, wie auch den Grundregeln der Demokratie, nämlich Transparenz und Pflicht zum Widerstand bei Versagen der Institutionen. Es ist nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht von Mitgliedern, parteiinterne Missstände, wenn offensichtlich ist, dass sie intern nicht geklärt werden sollen oder können, öffentlich publik zu machen. Auch hier ist die Scheilsche Position nicht demokratisch und in gewisser Weise obskur. Punkt 4.5. Qualifikation von Scheil. Nachdem Scheil sich über den Wissenschaftsbegriff des Bundesverfassungsgerichts lustig gemacht hat, geht er in die Vollen. Meine Schriften seien unwissenschaftlich, meine Weltdeutung würde sich auf wenige Werke der Sekundärliteratur stützen. Nun, ich beschäftige mich seit frühester Jugend mit Theologie, Philosophie, Psychologie, Ideengeschichte und so weiter. Habe zahlreiche diesbezügliche Werke studiert, zum Teil in den Originalsprachen, Latein und Griechisch. Habe an der Universität neben der Medizin ein Studium Generale betrieben. Nicht zuletzt habe ich 34 Jahre als Arzt gearbeitet, im Übrigen auch in der Medizin Bücher geschrieben und Kongresse geleitet, vor allem aber 30 Jahre an vorderster Front als Allgemeinmediziner und Hausarzt in einem sozialen Brennpunktviertel gearbeitet. Das bedeutet Berufserfahrung, Menschenkenntnis und Lebenserfahrung. Ein Blick ins Literaturverzeichnis meiner Trilogie deutet den Umfang der Quellen an, aus denen ich schöpfe. Es sei auch noch einmal an das Urteil des renommierten Universitätsprofessors Bernhard Streck über mein Werk erinnert. Er zieht Vergleiche zu Spengler, Huntington und andere Koryphäen und stellt fest, ich sei ideengeschichtlich bestens beschlagen. Und da kommt irgend so ein an der Universität gescheiterter Historiker daher, dem zahlreiche Universitätshistoriker im eigenen Fach Unwissenschaftlichkeit vorhalten. Siehe Wikipedia über Stefan Scheil. Und wirft mir vor, ich würde meine Weltdeutung nur auf wenige Werke der Sekundärliteratur stützen. Und angeblich hätte ich das auch noch selbst gesagt. Es ist schlicht und einfach der Neid des Nackten gegenüber dem Wohlgekleideten, der Scheil zu solch überheblichen Statements verleitet. Punkt 4.6. Scheil wiederholt hier verschiedene Einzelvorwürfe, zu denen ich schon weitgehend Stellung bezogen habe, sodass sich weiterer Vortrag erübrigt. Punkt 4.7. Politische Arbeit gegenüber Streben nach Ämtern. Am Ende seiner Einlassungen wird noch einmal Scheils Motivation deutlich. Er schreibt: Aus der Position eines gut bezahlten Landtagsabgeordneten heraus, das Streben nach Geld und Ämtern als Deformation der politischen Tätigkeit einzustufen, illustriert zudem Doppelmoral und Politikunfähigkeit innerhalb der repräsentativen Demokratie. Abgesehen davon, dass ich in meiner ursprünglichen Tätigkeit als Arzt mehr Geld verdienen könnte als Landtagsabgeordneter, das Streben nach Geld und Ämtern ist dann als Deformation der politischen Tätigkeit einzustufen, wenn es die inhaltliche Arbeit und die politischen Ziele dominiert. Und das genau ist bei unseren Politikern, auch in der AfD, schon vielfach der Fall. Siehe institutionelle Korruption. Dass Scheil meine Sichtweise derart verzerrt wiedergibt, zeigt, dass er damit ein erhebliches Problem hat. Es ist bekannt, dass er seit langem intensivst nach einem Mandat strebt, und es legt den Verdacht nahe, dass gerade auch seine extreme und emotionale Positionierung gegen mich diesem Ziele dient. Wer sich so beflissen und engagiert gegen mich positioniert, hat gute Karten bei Meuthen, Weidel und Co. und kann mit deren intensiver Unterstützung rechnen, wenn es um die Verteilung parlamentarischer Posten geht. Punkt 5. Zur Werkbesprechung von Stefan Scheil. Zur Scheils Werkbesprechung meiner Bücher vom September 2016 verweise auch auf die Entgegnungen auf meiner Netzseite vom 2. November 2016 www.wolfgang-gedeon.de. Dr. Wolfgang Gedeon, Mitglied des Landtages am 30. Januar 2020.